Über die Feiertage gibt es viele Partys und viele Leute gehen aus zum Feiern. Doch herrscht im Nachtleben auch oft ein etwas rauerer Ton, als wir ihn vielleicht auch selbst auf der Straße oder im Familien- oder im Arbeitskreis anschlagen. Doch auch wenn nachts auf Partys alles etwas lockerer zugeht, bedeutet das nicht, dass alles okay ist, was gesagt wird oder es egal ist, wie man sich benimmt. In der letzten Sendung ging es schon darum, dass es wichtig ist, einen gemeinsamen Konsens zu finden, um zu wissen, was geht nicht und was geht zu weit. Heute wollte ich mal wissen, was bedeuten denn solche Dinge wie Vielfalt, Vorurteil und Diskriminierung? Darüber habe ich mich mit Frau Professor Dr. Bitzan unterhalten. Frau Bitzan hat Soziologie und Politikwissenschaften studiert und hat mit dem Thema zwischen Sexismus und völkischem Denken promoviert. Sie lehrt an der Technischen Hochschule in Nürnberg und leitet dort das Gender- und Diversity-Kompetenzzentrum. Und da habe ich doch gleich mal gefragt, was das denn nun bedeutet.
Also Gender kann man einfach mal übersetzen mit Geschlecht, Geschlechterverhältnisse. Also platt gesagt sowohl Verhältnisse zwischen Männern und Frauen, gesellschaftliche Strukturen wie zum Beispiel Arbeitsteilung, Gender Pay Gap, kennen vielleicht einige diese Lohnlücke, solche Sachen. Aber darüber hinaus beschäftigen wir uns schon auch mit geschlechtlicher Vielfalt, also über diese binäre Einteilung. Da die Frauen, da die Männer hinaus, zum Beispiel Transidentität, Intersexualität, diese Themen beschäftigen uns natürlich auch. Sexuelle Orientierung, solche Sachen. Da haben wir auch vor einer Weile mal eine Broschüre rausgegeben zu dem Thema. Also das sind im Bereich Gender so wichtige Themen. Diversity kann man jetzt erstmal einfach übersetzen mit Vielfalt. Also es geht jetzt um gesellschaftliche Vielfalt. Da fallen dann so Kategorien rein wie Alter, Gesundheit, Behinderung, Herkunft, Ethnizität, Hautfarbe. Ja, also alle möglichen Kategorien quasi, die man benennen kann als gesellschaftlich relevante Differenzen.
Ich war auch in Clubs in Nürnberg unterwegs und habe mal bei den Gästen nachgefragt, was denn Vielfalt im Nachtleben so für sie bedeutet.
Vielfalt bedeutet für mich, dass ich viele verschiedene Menschen aus verschiedenen Ländern zum Beispiel treffe, im Großen und Ganzen. Einfach andere Menschen kennenzulernen, die nicht aus meinem Kaff kommen.
Was Vielfalt und Nachtleben zu tun hat, ist für mich einfach, dass viele Menschen zusammen feiern, die ja in erster Linie überhaupt relativ wenig voneinander wissen und das vielleicht im Laufe des Abends erst voneinander kennenlernen, was auch total schön ist. Also gerade wenn man miteinander rausgeht und dann sich vielleicht ein bisschen kennenlernt, kann schon total viel bedeuten.
Vielfalt im Nachtleben ist, wenn ich mit meiner Mama und meinem Papa mal richtig raven gehen kann.
Okay, und also das heißt für dich ist es eigentlich egal, wie alt die Leute sind?
Im Gegenteil, es ist sogar wichtig, dass alt und jung immer zusammenkommen. Das ist so wie in Lateinamerika zum Beispiel, ja? Dort wird immer zusammen gefeiert, getanzt, getrunken, gegessen. Und das durch jede Altersgruppe hindurch. Und das ist schön.
Mich bedeutet Vielfalt im Nachtleben vor allem, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, was ich anziehe, ob ich mich schön style oder nicht. Wenn ich auf elektronische Musik weggehe, so wie jetzt in die Rakete, dann kann ich einfach so sein, wie ich bin und keiner beurteilt mich. Und genauso verurteile ich auch die anderen nicht. Jeder soll tun, was er mag. Wenn alle über die Stränge schlägt, was immer mal wieder passiert, soll man sich natürlich gegenseitig helfen. Und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht gut. Aber ansonsten kann jeder so sein, wie er will und nebeneinander feiern oder auch zusammen, wie man mag. Und es ist schön.
Ja, ich gehe hauptsächlich elektronisch feiern. Und das Schöne daran finde ich einfach, dass es halt egal ist, wie hoch dein sozialer Status ist oder aus welcher Schicht du kommst, welcher Religion du angehörst, sondern alle Leute treffen sich halt einfach, um die Nacht zu tanzen und Spaß zu haben. Und ich mag es besonders auch, wegzugehen, um halt neue Leute kennenzulernen und auch aus seiner Blase mal rauszukommen, die man sonst so hat und einfach mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen auch.
Das waren wunderschöne Aussagen von Gästen des Rainer von vielen Konzerts im Mutz, von der Party Contre le Racisme in der Desi sowie von Nest im Z-Bau und auch aus der Rakete.
Sie machen ja auch Antidiskriminierungsarbeit und da geht es auch um Alltagsdiskriminierung. Mhm. Das ist jetzt auch ein Thema, was mich interessiert, vor allem auch im Nachtleben, weil ich denke, da passiert sowas ganz oft, weil ich meine, klar, da ist es die Umgangsform ist ein bisschen lockerer, man geht locker miteinander um. Aber was bedeutet Alltagsdiskriminierung überhaupt? Was ist das denn?
Also im Grunde kann man jetzt erstmal alles drunter fassen, was sozusagen in den alltäglichen Interaktionen so passiert. Ja. Und das kann manchmal relativ offensichtlich sein, also irgendwelche beleidigenden Sprüche oder Ausgrenzung ganz offensichtlicher Art. Aber oftmals ist es auch eher subtil, also vielleicht sogar freundlich gemeint. Also beispielsweise Frage bei einer Person mit dunkler Hautfarbe, also dazu fragen, hast du eigentlich vor, in deine Heimat zurückzukehren? Da schwingt ganz viel mit, was man vielleicht gar nicht so meint, sondern einfach interessiert ist. Aber es ist natürlich die Botschaft, ich gehe davon aus, dass du hier nicht hundertprozentig zugehörig bist, dass du irgendwo anders herkommst, dich immer noch dort verortest, deine Heimat dort siehst. Und also wenn die Person einfach hier geboren und aufgewachsen ist oder so, dann ist das natürlich eine komische Infragestellung der Zugehörigkeit und macht so eine Kluft auf. Also hier sind wir und wir sind hier richtig und du gehörst zu den anderen, die zwar jetzt hier, ja, ist ja nett, dass du hier bist, aber wie ist denn das? Willst du eigentlich wirklich hier bleiben oder gehst du dann zu deiner wirklichen Heimat zurück? Also das ist so eine subtile Form dann. Also manche, denke ich, würden das nicht so unangenehm empfinden, so eine Frage, aber andere sind einfach auch total genervt davon, weil sie diesen Subtext sozusagen auch als Ausgrenzung empfinden und als Diskriminierung. Das muss man halt auch mal sich selber dann fragen, warum man eigentlich so eine Frage stellt. Ja, also was soll das eigentlich? Oder ob man da nicht, wenn man Interesse bekunden möchte, irgendwelche anderen Formen der Frage findet. Also man könnte ja auch fragen, wo bist du eigentlich aufgewachsen? Das kann man jeden und jede fragen. Dann wird eine sagen Oberpfalz, die andere wird sagen Frankfurt, die nächste wird sagen Rostock und die übernächste wird sagen Brasilien zum Beispiel. Ja,
jetzt auch gesagt haben, so der eine empfindet es jetzt als Diskriminierung und der andere nicht, aber was wird denn so definiert als Diskriminierung?
Also da gibt es tatsächlich unterschiedliche Diskriminierungsdefinitionen. Eine, die mir ganz einleuchtend und plausibel erscheint, auf die ich auch in der Lehre öfter zurückgreife, von Hommel und Scher, die definiert Diskriminierung folgendermaßen. Das ist nämlich eine Benachteiligung beim Zugang zu materiellen und immateriellen Ressourcen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich das jetzt nochmal auseinanderdröselt, also Benachteiligung beim Zugang zu materiellen Ressourcen, das könnte dann sowas sein wie Geld, Wohnraum, Arbeitsplatz, also so, ne, materielle Sachen. Also wenn ich zum Beispiel keine Wohnung kriege, weil die Vermieter keine ausländischen Leute im Haus haben wollen beispielsweise. Das ist ganz materiell. Die immateriellen Ressourcen, da geht es eher um so Sachen wie Bildung beispielsweise, also Zugang zu Bildung, kulturelle und soziale Teilhabe, aber auch, ja, so ganz zwischenmenschlich auch so was wie Respekt und Anerkennung. Also wenn man Menschen systematisch immer wieder Respekt verweigert oder keine Anerkennung als gleichwertiges Gegenüber, dann ist das auch eine Form von Diskriminierung, aber eben auf dieser immateriellen Ebene. Also das wäre eine Möglichkeit, das zu definieren. In juristischer Form gibt es auch eine ganz, ganz knackige Definition, die auch von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes verwendet wird. Die haben so drei Aspekte da drin. Erstens, es muss eine Benachteiligung vorhanden sein und zwar zweitens, aufgrund eines schützenswerten Merkmals, so definieren sie das. Und drittens muss diese Benachteiligung ohne sachliche Rechtfertigung sein. Also Benachteiligung aufgrund eines Merkmals ohne sachliche Rechtfertigung. Und diese Merkmale, schützenswerte Merkmale, wie das da formuliert ist, das sind dann eben diese klassischen Dinge wie ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Alter, sexuelle Identität und so weiter. Also das ist jetzt eine eher juristische, aber auch da geht es eben darum, dass es sich um eine Benachteiligung handelt aufgrund von bestimmten Kategorien ohne sachlichen Grund. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand mit einer geringeren Qualifikation weniger verdient als jemand mit einer höheren Qualifikation, dann wäre das ein sachlicher Grund, warum die unterschiedlich viel Geld bekommen dafür. Das wäre keine Diskriminierung. Aber wenn jetzt zum Beispiel beide gleich qualifiziert sind, in der gleichen Position, gleiche Berufserfahrung und so weiter und dann trotzdem unterschiedlich viel verdienen würden, dann gäbe es eigentlich keinen sachlichen Grund dafür. Und das wäre dann Diskriminierung.
Aus Angst können Vorurteile werden und Vorurteile machen Angst. Aber gibt es so etwas überhaupt auf Partys? Im Nachtleben? Beim Ausgehen? Ich habe Gäste in verschiedenen Clubs in Nürnberg gefragt, ob sie schon mal in Berührung gekommen sind mit Angst und Vorurteil beim Weggehen.
Ich muss sagen, halt, Angst vorm Nachtleben gibt es nicht. Es gibt nur Angst vor falschen Meinungen. Und Angst vor irgendwas zu haben, ist sowieso keine Lösung. Weil Angst führt zu Hass. Und Hass führt zu unsäglichem Leid.
Ja, ich habe natürlich einen Freund, der dunkelhäutig ist. Und da bin ich natürlich in jungen Jahren auf Vorurteile gestoßen. Zum Beispiel 10 Leute haben in die Disco rein dürft, er hat nicht rein dürft und so. Also sind wir alle wieder heimgefahren. Weil wir ja sozial sind, ne? Und keinen Bock auf den Scheiß haben.
Was würdest du dir denn wünschen für Feiern ohne Angst und Vorurteile?
Mir das scheißegal ist, wo man herkommt. Oder welche Hautfarbe das man hat oder welche Sprache das man spricht, sondern dass man einfach miteinander feiert.
Also Angst oder schlechte Erfahrungen habe ich hauptsächlich, wenn ich gerade Freundinnen habe oder mit Mädels unterwegs bin, dass die eben penetrant angemacht werden oder einfach in einer Art und Weise auch teilweise begrapscht werden, die sich so halt nicht gehört. Das kommt immer mal vor. Aber auf mich selber bezogen habe ich relativ wenig Angst oder Dinge, die in die Richtung gehen.
Darf ich fragen, wie deine Freundin oder wie ihr dann reagiert habt, wenn sowas passiert ist?
Ja, meistens mische ich mich da auch gar nicht ein, sondern lasse die Mädels das halt selber machen, weil die auch wissen, wo ihre Grenzen liegen und auch oft nicht wollen, dass da dann so dieser Mann als Beschützer auftritt. Aber wenn das dann zu viel werden sollte, dann greifen wir schon ein und reden halt mit der Person, aber meistens regeln die Mädels das dann schon unter sich auch.
Elektronische Musik hören einfach auch viele Jungs und dann ist der Männerüberschuss im Club oft groß und dann ist es natürlich schon beängstigend als Mädchen, wenn man auf der Tanzfläche tanzt und irgendwie jede 2 Sekunden klebt dann irgendein Typ an. Die Türsteher, die dann versuchen zu separieren, sind es Leute, die Stress machen oder die jemand anmachen. Ich möchte natürlich nicht, dass jemand an der Tür nicht abgewiesen wird wegen der Hautfarbe oder weil er jetzt Einwanderer ist oder Moslem oder sonst irgendwas. Aber auf der anderen Seite möchte ich auch nicht als Mädchen auf der Tanzfläche alleine tanzen und alle 2 Minuten greift mir jemand an den Arsch oder versucht mich anzumachen. Dabei will ich einfach nur tanzen.
Das Thema sexuelle Übergriffigkeit ist mir sehr oft in den Antworten der Leute begegnet. Egal ob von Frauen oder Männern. In der ersten Sendung zu Feiern ohne Vorurteile habe ich mich ja schon mit diesem Inhalt beschäftigt, welcher auf der Radio Z-Seite unter der Rubrik Aus dem Stoffwechsel nachzuhören ist. Ich habe auch Frau Bitzern zu ihren Erfahrungen dahingehend gefragt.
So abstrakt fragt die Studierenden, die Studentinnen, habt ihr eigentlich schon mal Sexismuserfahrungen gemacht? Dann sagen die erstmal, nö, wir sind doch alle gleichberechtigt. Das ist doch, hier gibt es doch keinen Sexismus mehr. Und dann nimmt man das Thema durch und so weiter und was da alles mit dranhängt und so weiter. Und dann irgendwann, so nach einer Stunde, meldet sich dann vielleicht mal ein und sagt, ist es eigentlich auch Sexismus, wenn mir jemand an den Po greift in der Diskothek? Und ich dann, ja. Ja, also wo ich das Gefühl hatte, diese Verbindung von dem abstrakten Begriff zum eigenen Erleben dauert ewig lang in den Köpfen.
Ja, oder man muss erstmal direkt dann darauf hinweisen.
Ja.
Habe ich auch erlebt.
Und das muss erstmal einsickern und dann kommt irgendwann dann so, ach ja, stimmt, das habe ich ja auch schon erlebt, das habe ich schon erlebt, stimmt, das passt ja eigentlich genau zu diesem Phänomen, das ist was Sexistisches ist. Und das finde ich ganz interessant, wo ich den Eindruck habe, dass die jungen Frauen so auch erstmal verinnerlicht haben. Und in der Tat ist es ja auch so, dass sie das Glück haben, relativ wenig strukturelle Diskriminierung in den ersten 2, 3 Lebensjahrzehnten zu erfahren. Das ist ja tatsächlich besser geworden. Aber was wir nach wie vor sehen, ist ja, dass es in bestimmten Bereichen, wie jetzt zum Beispiel Sexismus, sexualisierte Gewalt, Übergriffe und so weiter, da ist überhaupt noch nicht alles gut, wie wir auch an der MeToo-Debatte oder Aufschrei-Debatte gesehen haben. Das heißt, ich will gar nicht jetzt den jungen Frauen einreden, ihr seid so arme Opfer oder sowas. Das stimmt ja gar nicht, ne? Und ich finde das super, dass viele junge Frauen jetzt so tough und selbstbewusst sind. Aber es ist merkwürdig, dass sie dann auch manchmal an den Stellen, wo es noch nicht in Ordnung ist, da auch die Augen vor verschließen, es nicht wahrhaben wollen quasi. Und das fände ich ein bisschen, also finde ich so ein bisschen ein Rückschritt.
Ich kenne das auch, dass man das dann halt so abplätschern lässt, weil ich bin ja selber für mich frauenmäßig auf einer feministischen Art und Weise, auch kann ich auch politisch dazu stehen. Mhm. Okay, der kann mich ruhig mal anlabern, das ist mir eigentlich Wurst. Mhm. Aber eigentlich soll es mir nicht egal sein dann.
Wenn man dann also sich irgendwie verletzt fühlt, gekränkt oder belastet fühlt durch so eine übergriffige Art, das dann zu individualisieren und zu sagen, ja, ich persönlich habe es jetzt nicht geschafft, die Situation anders zu lösen. Ich bin quasi die, die falsch tickt oder so. Das ist natürlich ein Problem. Also das dann zu individualisieren und nicht zu sagen, das ist was relativ systematisch passiert und dass es kein Zufall ist, dass das immer wieder auch passiert. Ja. Also und da wieder mehr Solidarität unter den Frauen oder auch eben mit Männern, die entsprechend drauf sind, zu organisieren, finde ich absolut angemessen, weil es gibt anscheinend nach wie vor, was mir die jungen Frauen erzählen, gibt es diese Probleme im Nachtleben. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war damals auch so in Freundeskreisen unterwegs, die eher so ein bisschen politisch drauf waren und feministisch orientiert und so. Und da war für uns klar, wenn irgendwie eine Anmache passiert, die nicht erwünscht ist, dass wir uns dann sofort miteinander verständigt haben und dann mit mehreren Frauen gesagt haben, hier, so geht's nicht. Wir haben zum Teil auch, wenn wir den Eindruck hatten, das passiert in bestimmten Diskurs irgendwie häufiger, haben wir dann auch systematisch da irgendwie mal Plakate aufgehängt oder Flyer verteilt oder sowas.
Ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet.
Ja.
Das ist schon allein so an der Bar. Ist mir oft aufgefallen, so naja, die Mädels, die stehen da mit einem Kerl oder auch mit einem anderen Mädel, mit irgendeinem anderen, die haben sie vielleicht kennengelernt. Jetzt geht die Frau davon aus, weil der Mann gibt mir einen aus. Der Mann ist im Zugzwang, jetzt muss ich dem Mädel einen ausgeben, das erwartet die von mir. Und dann gibt er dir einen aus, dann denkt sich das Mädel, oh, muss ich mir jetzt an den Arsch krapschen lassen dafür. Mhm. Das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, die eigentlich da auch in Communities, die wirklich da locker sind, sind dann aber noch solche Sachen so festgelegt. Also auch so eine Bringschuld so, irgendwie, jetzt habe ich dich den ganzen Abend hier ausgehalten, jetzt muss aber dafür auch was gehen. Also das finde ich ganz schlimm.
Ich finde daran mehrere Sachen schlimm, muss ich sagen. Also das eine ist auch, dass ich diese Erwartung auch merkwürdig finde. Da sollten sich die Frauen auch selber mal fragen, was das soll, ja. Also in der Regel ist es heutzutage so, dass junge Frauen und junge Männer beide die Möglichkeit haben, erwerbstätig zu sein oder einen Nebenjob zu machen und dann auch selber ihre Getränke zu bezahlen oder sich gegenseitig mal einzuladen. Das ist überhaupt nicht erklärbar, finde ich, warum man da an so alten Stereotypen noch festhält, so von wegen, der Mann muss bezahlen. Das ist ja, also finde ich, ziemlich überholt, ehrlicherweise. Diese Erwartungshaltung der Frauen finde ich auch eher rückwärtsgewandt, um es mal gelinde zu sagen. Und das Zweite, was natürlich auch ganz wichtig ist, selbst wenn man eingeladen wird, ist es natürlich überhaupt keine Rechtfertigung für irgendwelche Übergriffe oder Erwartungen, dass man jetzt irgendwie, also das wäre ja fast wie Prostitution im Grunde, nur nicht, dass es mit Geld ist, sondern mit Getränken, also mit Naturalien, ja.
Was mir auch manchmal begegnet ist, mit Freunden von mir, ja, sind es deine Eltern, seid ihr nicht schon zu alt dafür? Oder ganz positiv, oh, das ist ja so cool, oh, sie sind ja bestimmt älter als meine Mutter, aber es ist
Aber es ist auch so eine Besonderung, einfach wieder, ne?
Ja, es ist eine Besonderung. Es ist auch
genau, also
so,
es wird nicht einfach als selbstverständlich hingenommen, sondern, also selbst wenn es eine positive Bemerkung ist, ist es dann jetzt schon auch die Botschaft, das ist eigentlich nicht normal, dass du hier bist.
Genau.
Ne? Also auch da kann man, glaube ich, subjektiv das unterschiedlich auffassen. Manche wird es nicht so stören, vielleicht freuen die sich sogar drüber und andere werden genervt sein davon, ja. Also jetzt bezogen auf diese Altersfrage zum Beispiel.
Das Marktforschungsinstitut Splendid Research hat eine repräsentative Studie mit dem Titel Zu alt für die Disco durchgeführt.
70% der Bundesbürger finden, dass es keine Altersgrenze für den Disco-Besuch gibt. Gleichwohl sagen 31%, dass ein Disco-Besuch ab einem gewissen Alter unangemessen sei. Ihrer Meinung nach liege die Grenze bei 46 Jahren. Auch eine Grenze nach unten geistert in den Köpfen vieler Disco-Gänger. Das ideale Alter von Disco-Besuchern liegt demnach zwischen 25 und 46 Jahren.
Ich bin da völlig anderer Meinung. Ich denke, es gibt keine Altersgrenze nach oben beim Disco-Besuch. Wie wir vorhin schon auch von einem der Nasty-Besucher gehört haben, bedeutet eben genau dies Vielfalt, dass es egal ist, wie alt man auf dem Papier ist. Ich bin froh, viele Menschen verschiedensten Alters um mich zu haben beim Feiern. Die Studie beinhaltet außerdem Geschlechterverhältnis sowie Trinkverhalten sowie Gewalt in der Disco.
Männerüberschuss beim Feiern. Während 29% der Herren regelmäßig ausgehen, tun dies von den Damen nur 19%. Dabei ist die Disco auch ein gefährliches Pflaster. Knapp ein Fünftel der Befragten hat sich in der Disco bereits mit dem Partner gestritten und fast die Hälfte gibt an, bei einem Disco-Besuch schon einmal zu tief ins Glas geschaut zu haben. Fast 10% waren schon einmal in eine Schlägerei verwickelt und ebenso viele geben an, bestohlen worden zu sein.
Was kann man denn machen, um Diskriminierung zu vermeiden oder um Vorurteile zu vermeiden, wenn man das jetzt bei sich merkt, wenn man das auch bei anderen merkt? Oder wie kann man damit umgehen, wenn man betroffen ist?
Naja, also vermeiden von Seiten derjenigen, die potenziellen Täterinnen, sage ich jetzt mal, ist natürlich immer gut, wenn man grundsätzlich erstmal respektvoll mit anderen umgeht. Dass man versucht zu vermeiden, sich so stereotype Vorstellungen von den Leuten zu machen. Das ist ja oft das Problem, dass ich Leute sehe, dann irgendwie einkategorisiere nach einem bestimmten Stereotyp und dann mir vorstelle, die haben bestimmt die und die und die Eigenschaften. Also da mal einen Cut zu machen und zu sagen, nee, hoppla, ich gucke mir erstmal das Individuum an oder komme ins Gespräch oder wie auch immer und mache mir erstmal nicht so viele pauschale Annahmen, die ich dann auf diese Person drauf projiziere. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Perspektivübernahme auch, ja, wie würde es mir selber gehen, wenn ich jetzt so und so angesprochen werde oder so. Da kann man, glaube ich, schon ziemlich viel vermeiden, wenn man da ein bisschen reflektierter damit umgeht. Wie geht man jetzt um, wenn man in der betroffenen Rolle ist? Also, wenn es wirklich was Gravierendes ist im Zusammenhang mit Arbeitsplatz, Bewerbung, solche Sachen. Dafür haben wir dieses AGG, dieses Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, und da gibt es dann auch Möglichkeiten, eben sich juristisch sozusagen zu wehren, wenn das solche Sachen sind. Wenn es jetzt eher Dinge sind, die im zwischenmenschlichen Bereich passieren, aber zum Beispiel innerhalb von Institutionen, zum Beispiel an der Hochschule, dann muss man halt gucken, ob es da ein entsprechendes Beschwerdeverfahren gibt. Wir haben jetzt hier an der TH vor anderthalb Jahren, zum Beispiel so eine Antidiskriminierungsrichtlinie verabschiedet, wo dann dargestellt ist auch, an wen kann man sich wenden und wie ist dann der Beschwerdeweg und was sind dann potenzielle Maßnahmen auch. Dahingehend, dass der Mensch, der das gemacht hat, diese Diskriminierung auch mitbekommt, dass das nicht in Ordnung war, und bis hin dann zu irgendwelchen, Ermahnungen, Abmahnungen, Sanktionen, wie auch immer, kommt natürlich dann immer drauf an, wie krass das war, was vorgefallen ist.
Ja, ich denke auch im privaten Kontext ist es schon auch wichtig, das anzusprechen oder wenn man es mitbekommt.
Was im privaten Kontext auch immer ganz wichtig ist, ist, dass man versucht, auch sich Verbündete zu holen. Ja? Also, dass man Leute, die man kennt, heranholt, sagt, hier, da ist jetzt gerade das und das vorgefallen, kannst du mich dabei unterstützen, das mal zu klären irgendwie, ja? Oder manchmal, also es kommt wirklich immer auf die Situation an. Manchmal reicht es ja auch schon, jemanden, der einen komischen Spruch gemacht hat, einfach mal die Frage zu stellen, was hast du denn damit jetzt eigentlich gemeint? Warum fragst du das oder warum sagst du das? Das kann schon die Situation irgendwie verändern, ja? Aber wenn es irgendwie gravierendere Sachen sind, dann reicht vielleicht nicht so eine Frage, sondern da sollte man dann sich auch nicht scheuen, finde ich, sich solidarische Hilfe zu holen. Sei es jetzt bei Freunden, Freundinnen, die auch da sind, oder eben beim Thekenpersonal oder wenn vorhanden Security, Türsteher, was auch immer. Jedenfalls versuchen, dass nicht das Opfer geht und geknickt den Ort verlässt und sich schlecht fühlt hinterher, sondern versuchen klarzumachen, dass so ein Verhalten nicht okay ist. Und dass, wenn jemand gehen muss, dann nicht die betroffene Person, sondern die es gemacht hat.
Auf jeden Fall, und sich dann nicht zu verstecken und das so hinzunehmen. Manchmal ist es auch eben, um die Situation aufzuklären, wie wir vorhin hatten mit dieser Alltagsdiskriminierung, vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so gemeint.
Ja,
dann
genau.
Ist es, finde ich, schon gut, das auch nochmal zu hinterfragen, oder vielleicht rutscht es jemanden auch mal so raus und das fällt ihm gar nicht so auf, aber wenn dann doch, dann auf jeden Fall, dann wird es demjenigen auch bewusst, sobald man es anspricht
erst. Genau.
Aber es ist dann auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen, denke ich.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ihr Lust habt, mehr über Diversität und Genderfragen zu hören, dann empfehle ich die sehr interessanten Veranstaltungen des Gender Diversity Kompetenzzentrums der TH Nürnberg und von Frau Bitzern.
Unsere Veranstaltungen sind in der Regel immer öffentlich, also für alle Hochschulangehörigen, aber auch darüber hinaus Interessierte. Und das sind dann immer ausgewählte Aspekte, weil man kann diesen Riesenbereich Gender und Diversity, klingt erstmal wie so ein kuscheliges kleines Thema, aber es ist wirklich ein Riesenbereich. Allein wenn Sie denken an die ganze Migrationsforschung, an die ganze Genderforschung, das sind ja Riesenforschungsgebiete. Deswegen ist es in der Regel so, dass wir Veranstaltungen zu einzelnen Aspekten dann machen. Also zum Beispiel im Sommersemester haben wir was gemacht zur Integration von Geflüchteten in Nürnberg. Jetzt gerade hatten wir diese Woche internationale Gäste, die im Bereich Gender Diversity arbeiten, aus Südafrika, Argentinien und Brasilien. Da haben wir so eine Podiumsdiskussion mit denen gemacht, auf Englisch, auch öffentlich, um mal zu gucken, wie ist es eigentlich in anderen Ländern. Interessanterweise gibt es da sehr viele Ähnlichkeiten auch zur Situation bei uns. Ja, also das sind dann Sachen, die dann immer spezielle Themen mit entsprechenden Expertinnen und Experten, die wir dann einladen als Referenten und Referentinnen, die dann so in Form von einem entweder Vortrag plus Diskussion oder Workshop-artig oder mit einem World Café oder wie auch immer dann auch zugänglich sind für alle Interessierten.
Wann solche Termine sind, das kann man sich auf Ihrer Internetseite finden.
Genau, wir haben eine Homepage, also als Unterhomepage von der TH Nürnberg. Da stehen alle unsere Aktivitäten drauf, sowohl die der Vergangenheit als auch die, die jetzt als nächstes kommen. Da kann man sich also mal ein genaueres Bild machen von unseren Aktivitäten.
Wie würden Sie denn Vielfalt im Nachtleben beschreiben?
Also Vielfalt im Nachtleben stelle ich mir einfach vor, dass wo Leute Spaß haben, dass da kein großer Unterschied gemacht wird, wer da mitmachen darf sozusagen. Und alle, die Lust haben, sollen sich wohlfühlen. Also das will ich jetzt erstmal ganz platt dazu sagen, ja. Also das heißt aber auch, dass es ein angstfreier Raum sein muss, wenn man sich wirklich entspannt amüsieren möchte. Dass man also nicht irgendwie ständig Angst haben muss, dass man angekrapscht wird oder blöd von der Seite angemacht wird oder womöglich gar nicht reingelassen wird oder wie auch immer, ja. Also das heißt Zugänglichkeit einerseits und angstfreies sich wohlfühlen, entspanntes Feiern. Das bedeutet halt, dass auch alle voreinander einen gewissen Respekt haben und sich entsprechend verhalten. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht flirten soll oder keine Ahnung.
Dass man sich nicht mehr trauen darf, jemanden anzusprechen,
nein,
was bestimmt eh falsch ist.
Das wäre ja furchtbar, ja. Das will ja keiner. Keine. Aber die Art und Weise, darauf kommt es halt an, ob es angenehm rüberkommt oder irgendwelche Grenzen überschreitet. Und da können wir alle, glaube ich, noch lernen und auch voneinander lernen. Und es ist natürlich auch subjektiv ein bisschen, also was manche unangenehm finden, ist für andere noch okay, umgekehrt. Aber wenn man sich wirklich interessiert für eine andere Person, dann sollte es auch möglich sein, das mal rauszufinden, wie deren Empfinden ist. Und nicht einfach irgendwas vorauszusetzen, naja, ist bestimmt schon in Ordnung, wenn ich die Magen krapsche. Also das geht, glaube ich, nicht.
Bei mir zu Gast war außerdem Carlo aus dem Z-Bau.
Du hast vor, ein Club-Awareness-Projekt an Silvester zu machen im Z-Bau. Was genau wird denn da passieren?
Genau, also an Silvester gibt es wie jedes Jahr im Z-Bau die Riesensause, also große Party. Und die letzten Jahre war die Stimmung teilweise ein bisschen aggressiv oder sexistisch. Es wurden Leute belästigt und um dagegen was zu unternehmen, haben wir uns ein Projekt ausgedacht. Das Ganze wird Team Lila heißen. Da wird es einen Infotisch / Anlaufstelle geben für einerseits zum Informieren über genau das Thema Diversity im Nachtleben oder Belästigung, Anti-Belästigung im Nachtleben. Gleichzeitig aber auch Anlaufstelle für Betroffene von Belästigung jeder Art.
Ja, jetzt hast du ja gesagt, das war das Thema so, sexuelle Übergriffigkeit und so weiter. Warum ist denn sowas generell nötig aus deiner Sicht? Also was passiert da?
Ja, also in vielen Clubs, ich würde sagen in allen und leider auch im Z-Bau, kommt es halt zu so Sachen wie Grabscha oder dass man angestarrt wird beim Tanzen. Meistens sind Frauen davon betroffen. Genau, auch so Geschichten wie K.O.-Tropfen in Clubs sind ein großes Thema. Und ja, sowas kann nicht einfach unkommentiert passieren, so eine Form von Gewalt.
Hast du sowas schon mal selber erlebt oder beobachtet? Also bist du schon mal in so eine Situation geraten?
Ich würde sagen, dass eigentlich jede Freundin von mir, mit der ich mich über das Thema unterhalten habe, eigentlich solche oder ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und ich glaube, das passiert wirklich fast allen Frauen in ihrem Leben, leider. Männer sind davon seltener betroffen. Naja, oft ist es dann so, dass man irgendwie, also da war ich selber schockiert, aber bei manchen war dann die Mentalität, naja, so ist es halt. Andere waren empört und haben das auch gezeigt, dadurch, dass sie eine Ansage machen, dem Typen, der da gerade ihnen an den Hintern gefasst hat, so. Wiederum andere bleiben dann dem Club einfach ganz fern, was auch voll schade ist, und sagen, nö, da gehe ich nicht mehr hin. Da sind immer voll die Arschlöcher unterwegs. Ja, und das kann es ja nicht sein.
Ja, und was ist denn das Ziel von deinem Awareness-Projekt? Also was möchtest du damit erreichen?
Wir wollen einen Raum schaffen, in dem sich alle Menschen unabhängig von Geschlecht und anderen Kategorien wohlfühlen und Party machen können. Genau, nicht diskriminiert werden.
Okay, und nochmal ganz genau, also wie wird das aussehen, wenn ich jetzt da auf der Party bin an Silvester und ich habe jetzt ein Problem, dann kann ich da zu eurem Stand kommen? Wie wird mir denn da weitergeholfen?
Also es wird einen Infotisch bzw. Anlaufstelle für genau solche Fälle vorm Eingang zur Galerie geben. Und da können dann Betroffene hinkommen. Der Punkt bei solchen Situationen, wo Menschen belästigt werden, ist im Grunde, dass sie nicht mehr die Macht über ihren eigenen Körper haben, dass sie im Grunde die Selbstbestimmung genommen bekommen. Wenn wir dann, also das Team Lila, euch helfen, machen wir nur das, was ihr wollt. Also fragen, möchtet ihr vielleicht an einen Rückzugsort oder möchtet ihr, dass wir eine Freundin oder einen Freund von euch dazu holen? Reicht euch ein ruhiges Gespräch bei einem Glas Wasser oder möchtet ihr, dass wir euch zur U-Bahn bringen oder ein Taxi rufen gemeinsam? Genau, und dadurch, dass man fragt, was könnt ihr gerade gebrauchen, gibt man den Personen die Kontrolle über die Situation zurück, die sie genommen bekommen haben. Also die Selbstbestimmung erhalten sie eigentlich wieder dadurch.
Es ist ja teilweise so, vor allem in der elektronischen Szene, also da habe ich jetzt gerade kürzlich mitbekommen, dass es oft sehr männerdominiert ist. Jetzt sind da viele Männer, wenig Frauen. Die wenigen Frauen fühlen sich natürlich noch eher belästigt, weil die vielen Männer sich alle auf diese wenigen Frauen stürzen. Was denkst du, wie könnte man dieses Problem lösen? Oder was wäre da ein Ansatz, auch mit dem Awareness-Kontext?
Ich glaube, so ein Awareness-Projekt wie das Team Lila an Silvester im Z-Bau sorgt einfach für einen Raum, der nicht so männlich dominiert ist, sondern wo sich alle Menschen unabhängig von Geschlecht wohlfühlen können, und zwar auf allen Ebenen.
Das war es eigentlich schon von meiner Seite. Hast du noch was hinzuzufügen?
Kommt an Silvester in den Z-Bau. Es wird eine wunderbare Party mit Monsters of Jungle, Laola Electronica und vielen weiteren DJ-Crews, die im Z-Bau immer wieder spielen. Ja, bis dann.
In diesem Sinne wünsche ich euch und uns allen einen super guten Übergang ins neue Jahr, tolle Partys, viel Spaß und natürlich alle Vielfalt der Welt für 2019.